Wir durften schon sehen, diese hervorragende Bedeutung der Immaculata im Heilsplan Gottes. Besonders diese erstaunliche Tatsache, dass der liebe Gott sie nicht nur als ein nebensächliches Geheimnis, sondern sie ist ja nicht die Schöpfung, die reinste und heiligste und vollendeste Schöpfung, immer mehr dann offenbart und sich entfalten lässt im Laufe der Heilsgeschichte. Gleichsam wie diese Rosa Mystica, die sich immer deutlicher entfaltet und ihre Schönheit zeigt. Und darin ist die Weisheit, die Allmacht, die Güte Gottes geoffenbart. Und dann haben wir auch gesehen, mit Staunen, wie gerade für diese heutige Zeit, in der wir leben, Gott einen Heiligen berufen hat, um das, was immer gelehrt wurde oder immer mehr geoffenbart wurde von der Allerseligsten Jungfrau bis und mit Fatima auch, in diesem heiligen Maximian Kolbe für uns gleichsam greifbar zu machen, in unsere Zeit, in unsere Situation, in unserer Not und auch in unserem Leben. Nicht nur die Mutter Gottes allgemein, sondern wie der liebe Gott sie heute einsetzt für die Rettung der Seelen. Wir haben gesehen, diese wunderbare Antwort dessen auf das, was die Gottesmutter in Fatima uns zeigt, eben diese Militia Immaculate, Nummer 1, eben allgemein den Einzelnen, die Einzelseele, und dann zweitens in der Gesellschaft und drittens dann auch als wirkliches Bollwerk für die Kirche. Und wie er dann die Menschen beruft, als ihre Werkzeuge, um Großes zu vollbringen. Und wie auch die allerseligste Jungfrau ihre Sendung wahrnimmt, ihre Kinder zu retten und zu schulen. Nun wollen wir das, was jetzt gleichsam einmal vorausgestellt wurde, als allgemeine Zusammenfassung des ganzen Geheimnisses, anwenden auf unser Leben. Denn wir machen ja Exerzitien und wir wollen ja selber nicht nur, wie schon gesagt wurde, schöne Dinge hören über die allerseligste Jungfrau, sondern wir wollen auf diesem Ruf folgen, den die Mutter Gottes an uns richtet, eben mitzuwirken und zuerst uns zu bekehren, uns zu heiligen und dann mitzuwirken für die Rettung dieser Welt. Also die Anwendung auf unser Leben. Aus dem Verderben dieser Zeit, eben wie wir wirklich furchtbare Dinge erleben und immer mehr sehen, wie das weitergeht, man kann nicht hoffen auf irgendeine Besserung, man sieht, dass diese teuflischen Mächte wirklich mit einer Gewalt vorantreiben und siegen, siegen. Wenn man denkt beim Konzil, wie diese Feinde gezittert hatten, ob es ihnen gelingt, diesen Sprung in die Kirche, es ist ihnen gelungen. Lesen Sie das Buch, der Rhein fließt in den Tiber. Wie das gelungen ist und sie triumphierten und frohlockten, es ist uns gelungen, und die Freimaurer triumphierten nach dem Konzil. Und jetzt hat man gedacht, man gehofft, die Bischöfe oder die ganze Kirche in der Welt wird sich besinnen und sehen, das ist ein Irrsinn, das ist ein Weg, der ins Verderben führt. Nein, das hat sich dann bei einer Versammlung der Bischöfe in Rom 1985, dann haben die wirklich voll gleichsam diesen Weg des Konzils voll weiter durchgezogen und bis heute. Und heute sehen wir die Früchte. Und das ist erschreckend. Dann verzagt man fast. Das ist die Krankheit auch heute allgemein in unseren Kreisen, dass man die Hände sinken lässt und es ist nichts mehr zu machen. Und viele, all diese Bischöfe und Kardinäle, außer unserem Erzbischof, die ließen sich entmutigen und haben den Kampf aufgegeben. Und jetzt sehen wir dieses wunderbare Mittel, die allerseligste Jungfrau, die, auch wenn diese Bewegung scheinbar unaufhaltsam vorangeht, wie sie durch ihre Kraft, durch diese Gnade, eben dem Satan den Kopf zu zertreten, wie sie jetzt auftritt und ihre Macht zeigt. Und wie sie genau eben Menschen sucht, schwache Menschen wie einen Maximilian Kolbe, wie die Kinder von Fatima, um wirklich tatsächlich einzugreifen und hier Großes zu wirken in diesem Kampf gegen Satan. Jetzt wollen wir diese Pädagogik der Allerseligsten Jungfrau kurz betrachten. Und zwar ist hier Fatima wirklich wunderbar. Man kennt die Botschaft, aber man sieht nicht alle Einzelheiten, ihre Bedeutung. Und da möchte ich Ihnen jetzt einige Hinweise geben. Wie die Mutter Gottes es gemacht hat, sie hat sich gewandt an diese Kinder. Und die hat sie gleich an ihre Schule genommen, schon vor den eigentlichen Erscheinungen der Gottesmutter, 2 Jahre vorher, haben sich so Engelerscheinungen gezeigt und die Kinder dann immer deutlicher, zuerst ganz, nur ganz undeutlich, umrisshaft, und dann wirklich hat ein Engel zu ihnen gesprochen und schlussendlich der Engel von Portugal ihnen sogar die Heilige Eucharistie gereicht und sie schon hingeführt in dieses Übernatürliche. Schwester Lucia schreibt in ihren Erinnerungen, wie die Kinder ganz ergriffen waren, wie mehr als staunend, ganz erfasst von diesem Geheimnis des Übernatürlichen. Aber das ist meine Vorbereitung, übernatürliche Welt. Und dann wurde ihnen auch bewusst gemacht, wie sie mitwirken sollen für die Rettung der Welt, wie sie Sühne leisten sollen, dieses Sühnegebet, mein Gott, ich glaube an dich, und dann das Gebet zur heiligen Dreifaltigkeit, eben wie sie beten sollen für den Aufhalten des Krieges und so weiter. Und dann kommt sie selbst am 13. Mai 1970, kommt sie selbst, um die Kinder nun wirklich in ihre Schule zu nehmen. Und was zeigt sie ihnen? Sie spricht zu ihnen zuerst und sagt, dass sie vom Himmel komme, und dann gleich schon das Thema: Wollt ihr euch Gott schenken, bereit jedes Opfer zu bringen, jedes Leiden anzunehmen, der euch schicken wird als Sühne für die Sünden und so weiter, dass die Majestät Gottes beleidigt wird und um die Bekehrung der Sünde zu erlangen. Sie gibt ihnen sofort eine Sendung, einen Auftrag. Eben sie fragt, sie lässt den Willen frei. Die Gottesmutter bringt, wenn sie etwas fordert, bringt sie gleich die Gnade mit. Das wollen die Kinder, ohne zu überlegen, ja, wir wollen es. Und dann sagt sie ihnen noch, die Konsequenz, ihr werdet aber viel zu leiden haben. Aber die Gnade Gottes wird euch helfen und euch Kraft geben, die ihr braucht. Und es ist so, nur schon diese ersten Worte sind so ein ganzes Lebensprogramm. Das war nun eigentlich der Aufruf. Und jetzt kommt etwas, was man normalerweise nicht kaum zitiert, was dann geschah. Dann hat die Gottesmutter ihnen eine ganz tiefe Lehre, eigentlich die erste Lehre, die notwendig war für dieses große Geheimnis, hat sie ihnen geoffenbart und zugleich auch eine außerordentliche Gnade geschenkt. Ich lese Ihnen hier, was dann Schwester Lucia noch hinzufügt. Als sie diese letzten Worte sagte, eben, dass sie leiden müssten und die Gnade Gottes dafür empfingen, öffnete Maria ihre Hände zum ersten Mal, ähnlich wie der Darstellung der Immaculata in der Rue du Bac. Und dann ging ein Gnadenstrahl aus von ihren Händen. Und da sieht man die Mutter Gottes als die Vermittlerin aller Gnade. Und jetzt, was bewirkt das? Bei dieser ersten übernatürlichen Wirkung der allerseligsten Jungfrau übermittelte sie uns ein so starkes, übernatürliches Licht, das wie ein Widerschein von ihren Händen ausging, also sie als Mitterin dieses Lichtes, und jetzt traf es uns in die Brust und bis tief, in die tiefste Tiefe der Seele, durch und durch. Und was bewirkte das? Wir erkannten uns selber in Gott, also die Erkenntnis Gottes. Sie erkannten Gott und dann sich selber in Gott. Das ist nun das wichtige Ereignis, ganz wichtig auch für uns, wenn wir uns überlegen, warum sind wir gleichgültig? Warum sind wir nachlässig? Warum sind wir so schwach gegenüber dieser gottlosen Welt? Warum sind wir nicht standhaft in Versuchungen? Warum geht diese Welt mit einem unaufhaltsamen Elend bis in den Abgrund, weil Gott nicht erkannt wird, das ist das Wissen. Wenn ein Mensch Gott erkennt, dann wird alles klar. Wir sehen es gleich, wie sie weiter berichtet. Und wir erkannten uns selber in Gott, der dieses Licht war, viel klarer, als wir uns im besten Spiegel hätten sehen können. Wunderbar. Wenn Sie mir meinen, wir erkennten uns, aber wir sind ein Geheimnis. Und in Gott erst bemerkt der Mensch, was er eigentlich ist. Diese Selbsterkenntnis im Lichte Gottes. Und dann die Folge dann dieser Gnade, wenn der Mensch Gott erkennt, was tut er? Wie von selbst. Wenn er begriffen hat, wer Gott ist, ist alles klar. Durch eine innere Anregung, die uns ebenfalls mitgeteilt wurde, fielen wir auf die Knie und wiederholten ganz innerlich: O heiligste Dreifaltigkeit, ich bete dich an. Also die Erkenntnis der heiligen Dreifaltigkeit. Sie erkannten Gott in seinem Wesen. Und das ist klar, die Anbetung. Man musste nicht lehren, was jetzt zu tun sein. Wenn man Gott erkennt, ist alles klar. Alles klar. Und dann noch ein zweites Geheimnis. Mein Gott, ich liebe dich im heiligsten Sakrament. Also die größten, wichtigsten, wesentlichsten Geheimnisse. Einerseits die Dreifaltigkeit und dann die Menschwerdung. Das ganze Erlösungswerk im Sakrament. Wer ist Gott? Dann betont sie noch, wie Francisco ganz erschüttert war von der Erkenntnis Gottes. Er besonders, ihn hat das außerordentlich getroffen, durch alle Kinder, aber er besonders. Was ihn am meisten beeindruckte und fesselte, war Gott, die heilige Dreifaltigkeit in jenem unermesslichen Licht, das bis in die Tiefe der Seele drang. Sie betont es noch einmal. Also eine wesenhafte Erfahrung Gottes. Und danach meinte er, wir brannten jenem Licht, das Gott ist. Wenn Sie es jetzt flammt sein von Gott selber, aber ohne zu verbrennen. Wie ist Gott? Das kann man überhaupt nicht aussprechen. Gar niemand könnte dies je sagen. Doch ich liebe Gott so sehr, diese Liebe. Gott ist die Liebe. Da sehen wir ganz klar, was für uns notwendig ist, wenn wir unser Leben nun ausrichten wollen und etwas tun wollen für unsere Heiligung, wie die Mutter Gottes auch uns gleichsam dies als erste Lehre gibt. Und in der Betrachtung eben, wir erkennen dürfen, wer Gott ist. Und dass heute das ganze Elend, zum Beispiel besonders der Modernisten und die ganze Katastrophe in der Kirche, wo wir auch immer beeinflusst werden. Kennen Sie, der Modernismus und dieser Weltgeist, da werden wir noch später davon hören, wie der die Menschen paralysiert in einer Gleichgültigkeit, in einer menschlichen Optik des lieben Gottes, dass man, eben wie die Modernisten sagen, Gott als seine eigene Idee sich selber vorstellt und denkt, Gott, der Mensch ist im Mittelpunkt. Gott ist nur das Produkt seiner Fantasie. Und das geht bis zur Verachtung Gottes. Und der Mensch wird das Maß aller Dinge. Der Mensch wird unabhängig, autonom, er will sogar jede Bindung, auch von jedem Gesetz, will er zurückweisen. Das ist die heutige Anarchie. Und jetzt die Gottesmutter rückt dies in der ersten Lehre wieder an die richtige Stelle. Wer ist Gott? Wenn das klar ist, ist alles klar. Wir sollen also Gott betrachten, und wir können es nie genug betrachten. Nehmen Sie den Katechismus zur Hand, schauen Sie die Lehren über Gott, die Eigenschaften Gottes, das ist immer wieder notwendig. Das rückt die Sache total zurecht. Und wenn wir das in diesem Licht, in der Gnade, mit der Kraft des Heiligen Geistes vertiefen, dann erfahren wir Gott, dann begreifen wir, was wir zu tun haben. Was sagt der heilige Johannes? Wer ist Gott oder was ist Gott? Deus Caritas est. Gott ist die Liebe. Und wir haben schon gesehen, wie die Kinder sofort erkannten, eben nicht Gott als ein höheres Wesen, wie es heute gelehrt wird, dass alle Religionen irgendwie denselben Gott haben, also die Mohammedaner ebenso wie die Buddhisten und weiß nicht was für heidnische Systeme. Irgendein höheres Wesen. Nein, Gott ist eben die Dreifaltigkeit. Und die Kinder haben erkannt, diese Liebe Gottes, und das ist tatsächlich das Wesen in Gott, der Vater, er ist der Ursprung überhaupt alles Guten, aller Vollkommenheit, aller Heiligkeit, alles Seins und vor allem die Liebe. Und deshalb gibt er sich ganz, er gibt sich selbst in den Sohn, der dem Vater 100% ebenbürtig ist, auch unendlich. Er gibt sich ganz in den Sohn, er zeugt den Sohn von Ewigkeit her. Und der Sohn wiederum erkennt den Vater als seinen Ursprung und mit einer unendlichen Liebe, mit einer Verehrung, mit einer Hingabe schenkt er sich ganz an den Vater zurück. Und diese Liebe zwischen Vater und Sohn ist so groß wiederum wie Gott selbst, die dritte Person, der Heilige Geist. Und das ist dieses Geheimnis der Dreifaltigkeit, ist das unendliche Leben, das unendliche Glück, das Sein in unendlichen Weise und vor allem die unendliche Liebe. Und Gott war unendlich glücklich, eine Ewigkeit lang, und er hätte überhaupt nie etwas gebraucht. Er hat alles in sich, und dieser Lebensstrom, dieser Austausch zwischen den göttlichen Personen ist so etwas Beglückendes. Sehen Sie, das Wesen der Liebe, eben die Hingabe und unendlich, ewig in einem Glück. Und nun fragt man sich, warum hat dann Gott die Schöpfung hervorgebracht? Eben deswegen, weil er die Liebe ist, und wie der heilige Thomas sagt, bonum diffusivum sui. Das Gute besteht eben darin, dass es sich hingeben will, sich ausströmen will, sich mitteilen will. Und deshalb hat Gott, eben in seinem, weil er die Liebe ist, wollte er Geschöpfe hervorbringen, die etwas von seiner Herrlichkeit widerspiegeln können oder sogar ihn schlussendlich erkennen und an seinem Glück teilnehmen können. Das ist der Sinn überhaupt der Schöpfung. Und die Schöpfung ein Ausfluss dieser Hingabe, dieses sich mitteilen wollen, dieses beglücken wollen. Da kann man zwei Ziele der Schöpfung unterscheiden. Einerseits das Verlangen, dass Gott sich abbilden will. Gott ist Geist und ist unendlich in allen Vollkommenheiten. Und jetzt wollte Gott Geschöpfe, sichtbare, endliche Geschöpfe, auch die Engel gehören ja auch zur Schöpfung Gottes, schaffen, um etwas, weil alles kann er nie abbilden, aber einzelne Eigenschaften seines Wesens irgendwie sichtbar in einem Geschöpf mitteilen, dass es gleichsam ein Abbild Gottes ist. Etwas von seiner Herrlichkeit empfängt zuerst. Und da muss ganz klar sein, wie Gott der Ursprung von allem ist. Es gibt nichts ohne ihn, weil alles kommt aus Gott, diese Geschöpfe, die er hervorgebracht hat. Und da sieht man auch die Würde des Geschöpfes, der Sinn des Geschöpfes. Es darf etwas darstellen, was Gott es hineingelegt hat. Diese Würde, eine Vollkommenheit widerspiegeln, die Gott sich gewürdigt hat, ihm zu schenken. So muss man das Geschöpf sehen. Und diese Herrlichkeit Gottes, die das Geschöpf empfangen hat, auch darzustellen. Die Heilige Seele von Kind Jesu hat zu Hause im Garten in Buissonnet, hat sie die verschiedenartigen Blumen betrachtet und gesehen, dass eben es Lilien gibt, es gibt so Pfingstrosen, Rosen und dann auch das kleine Veilchen. Und dann betont sie, dass sie irgendwie das zu einem Anlass, zu einer Betrachtung genommen und erkannt, wie jedes Geschöpf eine Schönheit Gottes darstellt. Sei es die Rose in ihrer königlichen, wunderbaren Ausfaltung oder die Lilie, diese weiße Lilie, wie sie die Reinheit Gottes darstellt, oder auch das kleine Veilchen, das ganz unscheinbar, aber einen unvergleichlichen Duft ausströmt. Und jedes Geschöpf, so klein oder wie es auch ist, es gehorcht vollständig dem, was Gott es hineinlegt und gibt es voll dar, wenn sie wie die Linie sich entfalten auf ihre Weise und ein Abbild ist der Schönheit Gottes. Oder irgendwo, wir leben nicht nur die Blumen jetzt im Garten, wenn sie die Alpen hinaufgehen, je höher, desto kleiner werden die Blumen, aber desto kräftiger die Farben. Und dann die Edelweiß, die sind dann ganz über 2000 Meter, mit einem solchen Schmelz, eine solche Ausstrahlung, so etwas Geheimnisvolles in diesem rauen Klima da oben. Das ist wunderbar. Und ist verherrlicht da oben, vielleicht in einem Felsen, wo es kein Wanderer entdeckt, verherrlicht es seinen Schöpfer. Mit ganzer Kraft, mit allem, was es hat, es widerspiegelt diese Herrlichkeit Gottes. Pflanzen, die Bäume, die Wälder, die Berge, die Seen, die Landschaft, gibt ein wunderbares Bild der Harmonie, der Weisheit Gottes. Und dann die Lebendigen, die Tiere, die Vögel, jedes nach seinem Orten. Als sichtbare Abbilder einer Eigenschaft Gottes, einer Lieblichkeit Gottes, einer Schönheit Gottes, einer Facette der Herrlichkeit und Weisheit Gottes, auch die ganze Ordnung. Sie können die Schöpfung betrachten, und wenn ein Mensch die Schöpfung richtig betrachtet, dann findet er zu Gott. Es gibt eben leider auch heute, diese ganze New Age-Bewegung mit dem Naturalismus, wo man die Natur selber vergöttert. Man bleibt bei den Geschöpfen stehen, anstatt durch die Geschöpfe transzendieren auf die unendliche Herrlichkeit und Schönheit Gottes. Da wird die Schöpfung vergötzt. Man schützt einen Baum mehr als ein ungeborenes Kind. Wahnsinn.